Heute geht es bei uns ums Lebensrecht mit dem Titel Zukunft für die Menschheit. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Estrela-Bericht. Sagt Ihnen das etwas? Estrela-Bericht nennt sich ein Dokument, das fordert, das Recht auf Abtreibung solle europaweit verankert werden, möglichst sogar als Menschenrecht. Und ebenso das Recht von Kindern auf umfassende sexuelle Aufklärung schon in der Grundschule. Dieses Dokument soll nächste Woche zum zweiten Mal dem Europaparlament vorgelegt werden zur Diskussion, nachdem es in einem ersten Anlauf vor etwas mehr als einem Monat nach einer hitzigen Debatte gescheitert war. Und heute entscheiden die Verantwortlichen darüber, ob der Text so schon wieder ins Parlament soll. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Tagen in den einschlägigen deutschen Medien etwas von der Geschichte gehört oder gelesen? Ich nicht. Man muss nämlich schon ganz schön suchen, um zu erfahren, mit welch harten Bandagen da in Europas Zentrale Brüssel gekämpft wird. Zumindest wenn es ums Lebensrecht geht und um familienpolitische Themen. Schauen wir mal kurz auf den Hintergrund. Der Bericht ist benannt nach Edith Estrela, einer sozialistischen Abgeordneten aus Portugal, die die Federführung beim Verfassen des 40 Seiten starken Berichtes hatte. Es ist der Frauenausschuss des Europaparlamentes, der den Bericht dann dem Parlament vorgelegt hat. Das Ziel? Die in dem Bericht vertretenen Forderungen sollen in ganz Europa verpflichtend geltend und auch einklagbar werden. Ich habe jetzt mal für diese Sendung den Estrela-Bericht herausgegriffen als ein Beispiel für das Tauziehen um das Lebensrecht auf internationaler Ebene. Einfach, weil er so aktuell ist und weil daran so viel deutlich wird. Zum Beispiel stellen wir fest, dass die ganze Debatte praktisch im öffentlichen Schweigen versinkt. Da geht es also um Grundsatzfragen der Ethik und Familie und wir kriegen fast nichts davon mit oder höchstens ganz am Rande. Das wäre noch schlimmer, wären da nicht sehr engagierte Lebensschutz- und Familienschutzorganisationen, die genau aufpassen, was in Brüssel alles so passiert. Eine dieser Organisationen ist die Aktion Lebensrecht für alle, kurz ALFA. Und mit der stellvertretenden Vorsitzenden von ALFA, mit Alexandra Linder, sind wir für diese Sendung verbunden. Ich grüße Sie, Frau Linder. Hallo.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Linder stammt aus Österreich, genauer aus Kärnten, lebt aber schon lange in Deutschland. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern hat sie sich im Sauerland niedergelassen. Und Frau Linder, man könnte sagen, Hauptberuf Familienmanagerin, stimmt das?
Jein.
Nicht mehr.
Ich bin eine Spagatmutter. Ich versuche, alles unter einen Hut zu kriegen, aber der Familienmanager ist natürlich schon, ich denke mal, immer noch der Hauptteil, ja.
Sie haben aber noch Zeit zu arbeiten. Es gibt Übersetzungen zum Beispiel oder auch als Buchautorin und Journalistin. Dabei widmen Sie sich ganz besonders den Themen Lebensrecht und Bioethik. Das sind so Ihre Themen, könnte man sagen, schon lange, seit Anfang der 90er Jahre. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe in Köln studiert und in Köln war immer eine Hochburg der Emanzen, also der Emanzipationsbewegung, aber eben in sehr ausgeprägter Form. Und ich bin dann immer diesen massiv auftretenden, schwarz gekleideten, kurzhaarigen Damen begegnet, die also eigentlich immer sehr böse waren. Damals habe ich gedacht, na gut, emanzipiert ist ja toll, ne? Wir sind ja nicht weniger wert als Männer. Aber immer wenn es aufs Thema Abtreibung kam, gingen denen die Argumente aus. Das hat mich damals ein bisschen irritiert, bis ich drauf gekommen bin, wenn ich denn die Frage stelle, wenn die Frauen abtreiben, obwohl die Frauen eigentlich das Kind wollen, aber die Männer das Kind nicht wollen, was ist daran emanzipiert? Darauf konnten die mir nie eine Antwort geben, abgesehen vom Lebensrecht des Kindes, das haben die völlig ausgeblendet. Und da habe ich dann beschlossen, irgendwann, dagegen muss man was unternehmen, damit sich das nicht durchsetzt. Und so bin ich dann halt in die Lebensrechtsbewegung geraten.
Und zu ALFA, das ist ein Zusammenschluss von Bürgern zum Einsatz für das Lebensrecht aller Menschen, egal ob geboren oder ungeboren, gesund, krank oder behindert, jung oder alt. Und Sie haben dann später auch ein Telefonnotrufprojekt ins Leben gerufen. Was steckt da dahinter?
Ja, das heißt VitaL. Es war also so, dass die ALFA von ihrer Satzung her und von ihrem Satzungszweck her vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit, also Öffentlichkeitsarbeit als Schwerpunkt hat. Und wir haben damals gesagt, wir wollen aber eben auch helfen. Und dann habe ich aus den USA so eine gute Idee bekommen, Werbefilme in Zusammenhang mit einer Telefonnotruflinie. Und das haben wir dann halt in Deutschland eingeführt. Das läuft hier seit 2001. Und wir haben im März 2013 eine 0800er Vorwahl genommen, also eine kostenlose Vorwahl für unsere Notrufnummer. Wir haben das also neu umgestellt. Das ging damals noch nicht so leicht, jetzt ist es leichter. Und also seitdem ist die Linie, diese Leitung jetzt so überlaufen, dass wir also wirklich massenhaft zu tun haben. Wir hatten schon vorher viel zu tun, aber jetzt ist es natürlich ganz extrem. Es läuft also hervorragend. Wir haben schon ganz vielen Frauen helfen können. Übrigens auch Frauen nach Abtreibung rufen auch viele an, bei denen keiner hilft. Wir haben also die ganze Palette vom Schwangerschaftskonflikt über Krankheiten des Kindes, der Mutter, über Behinderungen, über Notfälle, wo die Frau vor Gewalt geschützt werden muss, bis hin zur Frau nach Abtreibung. Ein riesiges Spektrum, was wir da mittlerweile abdecken. Wir sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar.
Sagt Alexandra Linder, Spagatmutter, wie sie sich selber nennt, eben neben der Familie her auch noch so etwas mit zu organisieren. Das ist sicher auch ein ganzes Stück Arbeit. Sie sind also seit mehr als 20 Jahren im Lebensrecht engagiert. Wie sehen Sie, Frau Linder, die Entwicklung? Gibt es da eine oder ist da alles beim Alten seit mehr als 20 Jahren?
Nein, überhaupt nicht. Also als ich eingestiegen bin, gab es ja noch diese riesigen Debatten über die Änderungen des Abtreibungsparagrafen. Da waren wir ja noch mittendrin. Nach dieser letzten Änderung Mitte der 90er Jahre ist es dann erst ruhig geworden, weil die Politiker froh waren, dass sie es hinter sich hatten und alles in die Schublade gesteckt und zugemacht haben. Dann kam nochmal diese Sache mit dieser Scheinberatung im Zusammenhang mit der Kirche, wo leider sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist, was auch eine wirklich gute Zusammenarbeit mit der deutschen Kirche nach wie vor verhindert, weil da unheimlich viele Leute was nachtragen, was ich als Katholik schlecht begreifen kann. Dann ist es wieder etwas ruhiger geworden. Dann merkte man, dass eine Zeit lang keiner mehr was damit zu tun haben wollte. Also die Leute haben wirklich gesagt, ach, lass mich damit in Ruhe, das ist gegessen, das ist gesetzlich geregelt, da kann man sowieso nichts machen. Und jetzt sind wir wieder in einer Zeit, schon seit mehreren Jahren, wo man einfach feststellt, was für schlimme Folgen diese Gesetzgebung und dieses Alleinlassen der jungen Frauen im Konflikt, was für schlimme Folgen das alles hat. Und die Leute fangen wieder an, zuzuhören und sich für diese Thematik zu interessieren. Also jetzt, glaube ich, sind wir da drin, wieder in eine ganz spannende Zeit zu kommen, eben auch wegen solcher internationaler Auswüchse, die ja mittlerweile Dimensionen erreicht haben, die nicht mal wir uns hätten vorstellen können. Also jetzt gerade finde ich es wieder sehr spannend und jetzt wäre auch für alle Leute eigentlich der richtige Zeitpunkt, wieder voll einzusteigen, um Schlimmes zu verhindern und Gutes zu bewirken.
Also das heißt, auf beiden Seiten regt sich wieder etwas verstärkt. Sie sagen, auf der einen Seite ist das Thema Lebensschutz, Lebensrecht doch nicht mehr ganz so tabu, wie es über lange Zeit hin war. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es da offensichtlich Gruppen gibt, die sehr massiv vorgehen, um eben ein sogenanntes Menschenrecht auf Abtreibung zum Beispiel durchzusetzen. Das ist eines der Stichworte, die in diesem Estrela-Bericht, eingangs genannten Estrela-Bericht, fallen. Sie, Frau Linder, haben in einem Artikel über von einem Blitzkrieg gegen das Lebensrecht gesprochen. Nicht nur Sie sagen das. Warum nennen Sie das so, ein Blitzkrieg gegen das Lebensrecht?
Das ist ein Zitat, das ist nicht von mir, sondern das stammt von einem britischen Europaparlamentsabgeordneten namens Michael Cashman. Der hat gesagt, wir müssen einen Blitzkrieg gegen das Lebensrecht führen. Das ist also ein wörtliches Zitat.
Also das Zitat von jemandem, der diesen Krieg zu führen gedenkt.
Ja, das ist ein Lobbyist, also der für eine bestimmte Lobbygruppe tätig ist. Und davon gibt es gerade in Europa sehr viele. Die haben Geld ohne Ende, die haben Zeit ohne Ende. Und da wird also in Europa von diesen Seiten massiv ideologischer Kleinkrieg und ideologische Lobbyarbeit betrieben.
Wo kriegen Sie diesen Blitzkrieg zu spüren? Was passiert da zum Beispiel?
Also wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, diese Massivität und Aggressivität zeigt sich zum Beispiel bei unserer Demonstration in Berlin. Das hat also vor einigen Jahren ganz klein angefangen.
Und da der Marsch für das Leben.
Der Marsch für das Leben, da haben die Leute uns noch belächelt und konnten uns ignorieren. Und seit einigen Jahren ist es also so, dass wir nur noch unter Polizeischutz demonstrieren können, weil ganz kleine, aber aggressive Gruppen, also vor ein paar Jahren haben sie mir ja eine brennende Bibel vor die Füße geschmissen. Ja, stellen Sie sich vor, das hätte man mit dem Koran oder mit der Tora gemacht. Hätte es zu Recht Proteste gegeben, aber eine Bibel verbrennen ist kein Problem bei uns. Interessanterweise direkt am Bebelplatz, wo man ja früher auch schon mal Bücher verbrannt hat. Das fand ich damals ganz lustig. Ich glaube gar nicht, dass die Leute wussten, wo sie die brennende Bibel eigentlich hinwerfen. Aber wir können wirklich unsere Demonstration in Berlin, den Marsch fürs Leben, nur unter Polizeischutz überhaupt durchführen. Und wir waren dieses Jahr 4.500 Teilnehmer und also lausige höchstens 200 Gegendemonstranten. Aber die sind so aggressiv, dass die also sofort bereit wären, uns auch zu schlagen oder uns zusammen mit den Kreuzen und den Schildern in die Spree zu werfen, wenn die Polizei nicht da wäre. Die sind also unheimlich aggressiv. Das ist also das, was man wirklich körperlich spüren kann bei so einer Veranstaltung.
Die findet jedes Jahr statt, dieser Marsch für das Leben, nächstes Jahr auch wieder im Herbst.
Ja, genau, am 20. September. Ich lade alle herzlich ein, denn das ist einfach, es ist total wichtig. Es ist mittlerweile so, dass wir nicht mehr ignoriert werden können. Also die Medien müssen berichten. Die versuchen zwar immer noch, unsere Zahlen klein zu reden. Ja, also die verwechseln da schon mal was. Also 200 Lebensrechtler und 1000 Gegendemonstranten hatten wir schon mal. Aber die kommen an uns nicht mehr vorbei. Und es ist total wichtig, dass es unsere zentrale Demonstration einmal im Jahr in der Hauptstadt zu zeigen, dass es ganz viele Menschen gibt, Tausende, Millionen Menschen eigentlich, die auf der richtigen, nämlich auf unserer Seite stehen.
Es ist ja so, dass in Deutschland das gar nicht eben sehr klein noch anfängt. Wir können vielleicht später noch mal kurz über die Bewegung in Frankreich sprechen, die ja sehr viel massiver war noch dieses Jahr. Aber genau, das heißt, das eine ist, sagten Sie, diese Demonstrationen, die mit sehr viel Gewalt beantwortet werden durch kleine, aber sehr aggressive Gruppen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch so Versuche, wie jetzt eben bei diesem sogenannten Estrela-Bericht, die Versuche, eine Rechtsprechung oder auch eine neue Sichtweise auf die Themen Lebensrecht, Bioethik, Familie durchzudrücken, indem man wirklich auch mit allen Mitteln versucht, Gesetze oder Dokumente durch das Parlament zu bringen, auch jetzt zum Beispiel in diesem konkreten Fall, da wird ein Bericht, ich meine, das klingt ja nach einer Beschäftigungsmaßnahme für arbeitslose Parlamentarier, wenn man versucht, einen Bericht, der schon abgelehnt wurde, nach einer sehr heftigen Debatte und wieder zurückverwiesen wurde, praktisch ohne Veränderung den Parlamentariern nochmal genauso vorlegt, ohne Veränderung wohlgemerkt.
Ja. Das liegt daran, dass die Parlamentarier und vor allem diejenigen, die diesen Bericht durchdrücken wollen, vollkommen überrascht waren, dass der plötzlich abgelehnt wurde. Also die sind davon ausgegangen, wir legen das vor, das ist ja nicht der erste Bericht dieser Art. Und dann war es also so, dass der Parlamentspräsident, Herr Schulz, in der Debatte oder vor der Debatte noch versucht hat, eine Debatte über diesen Bericht im Parlament vor der Abstimmung zu verhindern. Der ist also hingegangen und wollte, dass darüber sofort abgestimmt wird, weil nämlich unmittelbar vor der Abstimmung wirklich Tausende von Briefen, Mails, Anrufen an die Europaabgeordneten gegangen sind mit der Aufforderung, diesen Bericht nicht durchzuwinken. Und auf einmal gab es da eine Stimmung im Parlament, wo die Leute, die das durchdrücken wollten, gemerkt haben, oh, das klappt heute plötzlich nicht. Also wollte Herr Schulz eine Debatte verhindern. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann ist dieser Bericht abgelehnt worden. Und das war eine vollkommene Überraschung all jener, die den einfach durchwinken wollten.
Wie kommt es, dass man so überrascht war? Ist man es gewöhnt, dass solche Sachen normalerweise durchgehen?
Ja, leider ist es mittlerweile so, denn man kann nicht davon ausgehen, dass jemand, der für die CDU im Parlament sitzt, auch gegen solche Berichte stimmt. Das muss man leider so sagen. Es ist bei den deutschen Parlamentariern ungefähr 50-50. Und es gibt, es ist also so, diese Abtreibungslobby zum Beispiel ist eigentlich sehr klein. Die ist also viel, viel kleiner als unsere Seite. Ja, wenn Sie diese 500 Millionen EU-Bürger nehmen, davon gehören 370 Millionen einer christlichen Kirche an. Es ist also bei Weitem nicht so, dass das die Mehrheit ist, aber das sind kleine, das sind also diese Humanisten, die sogenannten. Da ist die Abtreibungslobby, also Pro Familia, Planned Parenthood. Das sind ganz kleine Gruppierungen eigentlich, aber die sind hervorragend finanziert, gut vernetzt und haben, wie gesagt, Zeit ohne Ende da Lobbyarbeit zu betreiben. Und die ziehen sowas durch. Also das ist überhaupt nicht die Mehrheit, aber die haben halt eine sehr geschickte Taktik. Das muss man ihnen schon lassen.
Es ist nur so, dass genau diejenigen, die eben die Lebensrechts- und Lebensschutzbewegung kritisch sehen, genau das Gleiche andersrum sagen und sagen, das sind kleine, erzkonservative, rückwärtsgerichtete Gruppierungen. Da wird genau das Gleiche auch von der anderen Seite gesagt.
Naja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sagen einem normalen Familienmenschen, einer Mutter oder einem Vater, pass mal auf, deine 14-Jährige kann jetzt ohne deine Zustimmung Verhütungsmittel kaufen, Abtreibungsmittel kaufen, zur Abtreibung gehen, in der Schule etwas über Masturbation lernen. Sagen Sie mir, welche normale, vernünftige Mutter und Vater da sagen würde, oh gut, das finde ich toll, das machen wir jetzt so.
Das wäre tatsächlich mal interessant, da mal eine richtige Umfrage zu haben.
Und dann wollen wir mal gucken, wer die Mehrheit hat. Ja?
Das sind genau die Sachen, die in diesem Bericht zum Teil vorkommen.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es ist also bei solchen Leuten wie Herrn Schulz ist es völlig sinnlos, ihm zu schreiben, sie können nicht für Abtreibung sein. Denn der ist nicht dagegen. Aber was man wirklich sagen muss bei dem Estrella-Bericht, ist, dass er massiv gegen Grundrechte der europäischen Bevölkerung verstößt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man jetzt auch als Nicht-Lebensrechtler und als Nicht-Christ, dem sowas eigentlich relativ egal ist, vielleicht sogar, tatsächlich mal gucken muss, was machen die da eigentlich? Der verstößt gegen meine Rechte.
Was gilt denn für Recht? Das ist ja oft auch so eine Verwirrung, die da herrscht. Es gibt ja auch einen weltweit, jetzt gucken wir mal auch eben, was es an Bewegungen noch gibt, die eben weiterhin für den Lebensschutz sich engagieren, so wie Sie das auch schon lange mit Alpha tun. Aber da gibt es sogenannte San Jose Articles. Das sind Artikel, wo mal zusammengeschrieben wurde, was denn nun de facto Völkerrecht ist. Also es herrscht ja oft so ein bisschen die Meinung, weil wenn man das so verfolgt über Weltfrauenkonferenz in Tokio und viele andere, da hat man so ein bisschen den Eindruck, eigentlich gibt es keinen wirklichen echten Rechtsschutz für das Leben, für das ungeborene Leben etwa. Aber de facto ist das ja gar nicht so. De facto gibt es ja noch Rechte, die eben das ungeborene Leben zum Beispiel schützen.
Ja, also wenn Sie zum Beispiel diesen Ursprung nehmen, der UNO, die Menschenrechtskonvention von 1948, also die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, so heißt das. Da steht ganz klar drin, zum Beispiel das Recht auf Leben jeder Person. Der Punkt ist, wenn man anfängt zu definieren, was ist eine Person? Ja, also ein normaler Mensch, der also auch wissenschaftlich halbwegs auf dem neuesten Stand ist, weiß eigentlich von der Zeugung bis zum Tod. Aber es haben dann Gruppierungen versucht, den Begriff Person und Mensch umzudefinieren. Von der Zeugung weg, dann zur Geburt. Ja, also die massiven Abtreibungsvertreter zum Beispiel sagen, ein Kind ist erst Person ab Geburt. Vorher ist es noch gar kein Kind, noch keine Person. Wenn ich das so umdefiniere, kann ich vorher machen, was ich will. Also die Grundlagen sind eigentlich schon klar, aber es wird dann halt angefangen umzudefinieren, die Begriffe. Was ist Würde, was ist eine Person? Und dann kann man natürlich ganz viel pushen. Und dass also dieser Estrella-Bericht zum Beispiel massiv gegen das Menschenrecht auf Leben für Kinder vor der Geburt verstößt, durch eine Forderung des Rechts auf Abtreibung, ist klar. Der verstößt aber zum Beispiel auch gegen die Menschenrechtskonvention Paragraph 26, wo nämlich ganz definitiv drin steht, dass das Recht der Erziehung der Kinder ganz zuerst und vor allem bei den Eltern liegt. Und wenn ich das dann versuche zu unterlaufen, dadurch, dass ich sage, in der Schule soll es solche Peer Educators geben, also so Gleichaltrige zum Beispiel für Jugendliche, die dann weg von den Erwachsenen, ohne Lehrer, ohne Erwachsenen dabei mit den Schülern da über Sex sprechen, dann ist das ein Eingriff in mein Recht als Eltern zu bestimmen, wie möchte ich, dass mein Kind Sexualkunde lernt oder überhaupt Aufklärung lernt.
Da gibt es im Estrella-Bericht, das fand ich eine sehr niedliche Formulierung, da steht, dass die Kinder, also in der Grundschule, in einer sicheren, tabufreien und interaktiven Atmosphäre zwischen Schülern und Erziehern Sexualerziehung erhalten sollen. Also das ist ja, unterstellt ja im Endeffekt, dass in den Familien die Atmosphäre weder sicher noch tabufrei und schon gar nicht interaktiv ist.
Ja, jetzt wollen wir doch mal Klartext reden. Ein vierjähriges Kind kann nicht tabufrei sexuell erzogen werden, weil es viele Dinge überhaupt noch nicht begreift. Das muss doch altersgemäß sein. Warum soll ich einem 6-jährigen, 7-, 8-jährigen Kind in der Grundschule erzählen, wie ein Kind in den Bauch der Mama reinkommt? Das interessiert die überhaupt noch nicht in dem Alter. Ja, also was die wollen, ist eine Frühsexualisierung möglichst ab der Geburt. Und das steht da drin. Ja, das steht natürlich schön verschwurbelt, wie Sie das jetzt so schön zitiert haben da drin, aber es steht definitiv drin, ohne Einfluss der Eltern. Ja, die Eltern werden da nur noch als Teilhaber, weitere Teilhabe bezeichnet, da steht wirklich Stakeholder drin, also wie bei so einer Aktiengesellschaft. Da steht nicht mehr drin, die Eltern haben das erste und vorrangige Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu erziehen, sondern da steht drin, die Eltern sind nur noch einige unter anderen. Das ist also ein klarer Verstoß gegen die Erklärung der Menschenrechte. Mhm. Ja, und da muss man mal drauf kommen. Oder zum Beispiel, was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das Recht auf Gewissensfreiheit. Da steht zum Beispiel noch in der EU-Grundrechtecharta in Paragraph 10, Artikel 10. Jeder Mensch hat das Recht auf Gewissensfreiheit. Wenn ich aber als Krankenschwester sage, ich möchte nicht an Abtreibungen mitwirken, weil ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, dann soll ihr dieses Recht auf Gewissensfreiheit durch diesen Estrella-Bericht genommen werden. Auch das ist ein massiver Verstoß gegen ein grundlegendes Menschenrecht. Und das sind aber Dinge, die einfach von den Leuten da geschrieben werden. Also ich erwarte von einem EU-Parlamentarier, egal welcher Couleur, dass er sich an solche Grundrechte hält. Und das tut der Bericht nicht. Und dass da niemand drüber spricht, das halte ich für brandgefährlich.
Es ist ja so, dass dieser Estrela-Bericht nicht so aus heiterem Himmel kam, sondern davor hatte ja schon eine Bürgerinitiative doch etwas die Medien bewegt, immerhin, nämlich die Initiative Einer von uns. Und da ist das ein bisschen deutlich geworden, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Linder, die Lebensrechts- und Familienschutzbewegung ist nicht irgendwie so eine kleine Randgruppe, sondern da stecken einige Menschen dahinter.
Ja, das ist ja ganz witzig. Der Estrela-Bericht ist ja nur deswegen verfasst worden, weil man plötzlich gesehen hat, also weil diese Lobbygruppen plötzlich gesehen haben, ach du liebe Zeit, dieses One of Us funktioniert. Die hatten gehofft, das würde im Nirvana versinken irgendwo. Jetzt ist es aber so, wir hätten europaweit für diese Bürgerinitiative 1 Million Stimmen gebraucht, damit diese Bürgerinitiative behandelt wird. Ja, also da gibt es diese Vorschrift, wenn man 1 Million Stimmen zusammen hat in Europa, dann muss dieser Antrag sozusagen, muss dann behandelt werden in Europa. Und auf einmal haben die festgestellt, das funktioniert. Denn es hat nicht 1 Million unterschrieben, sondern knapp 1,8 Millionen. Und das ist für so eine Bürgerinitiative unglaublich viel. Zum Beispiel in Deutschland hätte man 74.000 Stimmen gebraucht und die Deutschen sind ja in Sachen Unterschreiben immer ein bisschen zurückhaltend und die haben es tatsächlich geschafft, 174.000 Stimmen zu bekommen. Die haben also in fast jedem Land deutlich mehr Stimmen gesammelt als notwendig.
Und was ist dann passiert? Das heißt, das wurde behandelt?
Nein, soweit ist es noch nicht. Also es musste dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden und danach wird erstmal geprüft. Die Unterschriften werden also in jedem Land dann sozusagen juristisch geprüft, ob die alle gültig sind, ob es Doppelungen gibt und so weiter. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass es viel mehr sind, denn ein paar fallen dann immer raus. Vielleicht hat wirklich jemand aus Versehen mal zweimal unterschrieben. Und dann wird das eingebracht und muss behandelt werden. So, und um das zu verhindern, versuchen die Europäer, also diese Lobbygruppen jetzt, diesen Estrela-Bericht durchzudrücken, denn in dem Estrela-Bericht steht ja dann im Grunde drin, dass man so etwas wie One of Us gar nicht mehr behandeln kann. Mhm. Ja, das ist also eine Konterkarierung des Bürgerwillens im Grunde, nichts anderes.
Also One of Us, einer von uns, da ging es vor allem drum, dass das menschliche Leben von Anfang an geschützt werden soll, so wie es eigentlich ja noch von der Rechtsprechung, also vom Recht her gefordert wird, auch in Europa. Und dass zum Beispiel solche Initiativen wie zum Beispiel Fördergelder für Embryonen, Stammzellen, Embryonenforschung und so weiter dazu bewilligen, dass das gestoppt wird.
Ja. Und damit Sie mal sehen, was sich in Europa so tut und wie massiv da diese kleinen Gruppen arbeiten. Das neue Forschungsprogramm der EU, das heißt Horizont 2020, da wird immer für 6 Jahre ein Forschungsrahmen beschlossen, hat, obwohl es auch da massive Proteste gibt, trotz dieser One-of-Us-Geschichte, wovon die hundertprozentig wissen, haben die insgesamt 70 Milliarden Euro bewilligt. Und unter anderem ist da als Forschungszweck natürlich auch wieder die embryonale Stammzellforschung drin. Obwohl die wissen, man will es nicht, die Bevölkerung will es nicht. Ein Großteil der Bevölkerung sagt, nein, wir möchten nicht, dass europäische Gelder, das sind ja auch unsere Steuergelder, in embryonale Stammzellforschung gesteckt werden.
Woher weiß man, dass das die Mehrheit nicht möchte?
Ja, wie gesagt, fragen Sie mal die Menschen auf der Straße, ob sie wollen, dass ein kleines gezeugtes Kind für die Forschung gleich wieder verbraten wird. Mhm. Ja, wenn jemand nur mit der Logik sagt doch jeder Mensch, ich kann doch keinen Menschen, so klein er auch ist, töten, um einem anderen vielleicht damit helfen zu können. Dann kann ich demnächst auch Koma-Patienten töten, um die Organe zu verwenden. Das wird übrigens in den Niederlanden, ist das schon vorgekommen, und in Belgien.
Also das heißt, das ist Ihre Einschätzung, dass die Mehrheit da dagegen
Nein,
ist?
Nein, das ist nicht meine Einschätzung. Denn wenn Sie einen Leserbrief an eine Zeitung schreiben, rechnet eine Zeitung das hoch. Wenn einer den Leserbrief schreibt, ist das dann die Meinung von so und so vielen Leuten, die eben keinen Brief schreiben. Mhm. Und wenn 1,8 Millionen Menschen in Europa sowas unterschreiben, wo man ja auch wirklich seinen Geburtsort angeben musste.
Das ist einer von uns, die One of Us.
Genau, diese Einer von uns Geschichte, auch da muss man hochrechnen. Mhm. Und wenn Sie nur hochrechnen, dass jeder von diesen 1,8 vielleicht 200 vertritt, ja, dann sind Sie schon bei der Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Also ich habe mindestens für 100 Leute unterschrieben, die derselben Meinung wie ich. Wenn ich hier das Sauerland nehme, wenn hier 100 Leute unterschrieben haben, ist das hundertprozentig die Meinung von 50.000 Sauerländern. Ja, mindestens.
Weil auch einfach gar nicht alle diese Liste vorgelegt bekommen.
Nein, diese Liste haben längst nicht alle bekommen. Sie ist ja zum Teil sogar von der Kirche zuerst massiv, also nicht von Kirchenmenschen, sondern von der Bischofskonferenz, also von dieser bürokratischen Einrichtung in Bonn, massiv blockiert worden. Sonst hätten das noch viel mehr Leute unterschrieben, wenn da direkt groß Werbung gemacht worden wäre.
Jetzt merkt man, dass sie sauer sind.
Nein, ja. Es ist einfach... Ja. Da passieren einfach Dinge.
Wahrscheinlich hat man das zunächst auch erstmal in einem bestimmten Spektrum zu. Ich vermute das jetzt einfach mal so aus Erfahrung, dass in der Kirche das oft auch so läuft, dass man erstmal vielleicht ein bisschen auch in Schubladen gewöhnt ist zu denken und dann sagt, ach, das kommt aus der Richtung. Da muss man sich wieder genau mit beschäftigen, muss dann gucken, ob man auch wirklich alles unterschreiben kann und so. Und dann wird erstmal geblockt. Und dann späterhin ist es ja so gewesen, dass zum Beispiel Papst Franziskus und auch verschiedene Bischöfe die Initiative sehr unterstützt haben.
Netterweise hat er die Bischofskonferenz den Bischöfen erlaubt, das selber zu entscheiden. Das fand ich äußerst großzügig, ja. Also, das war jetzt kein Problem der Bischöfe, sondern dieser bürokratischen Einrichtung in Bonn, mit der ich schon, sagen wir mal, lebensrechtsmäßig etwas auf Kriegsfuß stehe nach jahrzehntelanger Erfahrung. Aber das ist eine andere Frage.
Ja.
Also, das eine war jetzt wirklich diese Freigabe der Forschungsgelder auch für embryonale Stammzellforschung. Und das zweite ist zum Beispiel, dass die Europäische Kommission gerade eben 28 Millionen Euro beiseite gelegt hat, um der Durchsetzung der sexuellen und reproduktiven Rechte zur Verfügung zu stellen. Also genau das durchzusetzen, was gerade durch One of Us gestoppt werden soll und was eben auch im Estrella-Bericht steht, der gerade abgelehnt worden ist. Ja, also die interessiert, der Bürgerwille interessiert die gar nicht. Die wollen einfach ihr Ding durchziehen, um es mal so platt auszudrücken, das sagen meine Jugendlichen immer. Die wollen einfach ihre Sache durchziehen und der Bürgerwille spielt für die, oder die Rechte des Bürgers spielen für die überhaupt keine Rolle mehr. Das ist so eine Glaskugel, wo die untereinander immer kungeln und dann plötzlich total überrascht sind, wenn dann von außen was kommt und sagt, nee, das wollen wir aber gar nicht.
Lebensrecht, Zukunft für die Menschheit. Man sieht, Frau Linda, dass Sie wirklich noch für das Thema brennen, auch nach mehr als 20 Jahren Engagement immer weiter sich davon entzünden lassen, von dem Thema und auch von dem, wie es in Europa und weltweit teilweise gehandhabt wird. Frau Linda, wir haben gehört, was jetzt zum Thema Lebensrecht jetzt so auf internationaler, vor allem auf europaweiter Ebene so los ist. Man sieht, dass da wirklich verschiedene Gruppierungen, eben Sie als Lebensrechtsaktivisten und auf der anderen Seite dann diejenigen, die eher für eine Freigabe der Abtreibung, sogar für ein Recht, Menschenrecht auf Abtreibung sind, wie da teilweise auch mit harten Bandagen gekämpft wird, wie man versucht, da in dem Tauziehen die Parlamentarier auf die eigene Seite auch zu ziehen, um zu sehen, um weiterzukommen. Jetzt wollen wir aber vor allem schauen in dieser Sendung noch, in einem weiteren Teil dieser Sendung, wie kann denn diese Zukunft für die Menschheit, das Lebensrecht, konkret gefördert werden? Was können wir konkret tun und was gibt es eigentlich auch schon? Wir haben so ein bisschen angesprochen, schon die Aktion Einer für alle, das ist so eine öffentlichkeitswirksame Aktion, ganz wichtig eben, um auf internationaler Ebene den Lebensschutz weiter, also daran festzuhalten oder ihn wieder weiterzubringen, wieder ins Bewusstsein zu bringen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Organisationen, die sich ganz konkret, das haben Sie vorhin schon gesagt, durch Ihr Telefonnotruf und Ähnliches, die Menschen wirklich ganz konkret da abzuholen, wo sie stehen, auch mit ihren persönlichen Problemen und Nöten. Nämlich dem Lebensschutz wurde oft vorgeworfen, ja, ihr sagt uns, wir dürfen die Kinder nicht abtreiben, aber ich stehe da mit meiner Not und keiner hilft mir. Und das stimmt nicht, da gibt es auch viele Hilfen und das werden wir gleich nach einer Musik auch noch hören, was es da auch schon alles gibt. Lebensrecht, Zukunft für die Menschheit ist unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb und Alexandra Linda von der Aktion Lebensrecht für alle Alpha ist unser Gesprächsgast. Frau Linda, wir haben eben ausführlicher gesprochen über diese Initiative One of Us, einer von uns, wo Unterschriften gesammelt wurden, um den Lebensschutz in Europa wieder zu festigen, um die Parlamentarier auch daran zu erinnern, dass sie eine Verpflichtung gegenüber dem Lebensschutz haben. Und diese Unterschriftenaktion hat weit mehr als die geforderten 1 Million Unterschriften erhalten in ganz Europa. Wir hören jetzt einfach mal, Sie haben gesagt, jede dieser Unterschriften steht für viele andere. Jetzt hören wir einfach mal, was von unseren Anrufern kommt. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, die ihren Namen nicht nennen möchte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich kann das nur voll unterstreichen, dass was gesagt wurde mit der ganzen Arbeitsweise, mit dem Abwimmeln. Und es ist auch eine geistige Sache. Wir sollten vorher erst beten und dann darauf hören, wie der Geist uns schiebt. Mhm. Das ist ganz wichtig dafür. Und ich selbst habe unterschrieben, nachdem Frauen das von woanders mitgebracht hatten, also von Waghäusel, was zwar auch Richtung Freiburg geht, aber in meiner eigenen Gemeinde, als ich da fragte, hieß es nun ja, wenn wir von Freiburg nichts kriegen, dann machen wir auch nichts. Mhm. Und die sind alle mit mehr oder weniger weltlichen Zielen und Vereinsmeiereien. Manchmal machen die sehr viel mehr, als wenn sie auf den Geist hören würden und die Luft rauslassen würden. Und dann sind sie nämlich überlastet und so geht es überall.
Das heißt, wir haben eine Hörerin, danke Ihnen ganz herzlich, Frau Linda, die auch nicht ganz zufrieden ist, wie das mit ihrer gemeindlichen Situation vor Ort geregelt wurde, dass da so wenig Interesse da war, eben diese Unterschriftenaktion mit zu unterstützen. Das war schon auch recht verbreitet, nicht wahr? Dass man da einfach ein bisschen misstrauisch war. Man fasst das Thema irgendwie doch noch mit spitzen Fingern an.
Ja, ich glaube, misstrauisch. Ich glaube, bei vielen Gemeinden liegt das einfach auch an Überforderung mit Dingen. Also wenn ich zum Beispiel unsere Priester sehe, die sind mit ganz vielen Dingen zugebaut, die eigentlich überhaupt nicht in ihren Zuständigkeitsbereich gehören. Verwaltung und solche Sachen. Ich bin also wirklich der Meinung, also um diesen Begriff Entweltlichung jetzt mal so zu nehmen, dass Priester von solchen Sachen komplett befreit werden müssten, damit sie sich auf diese Kernaufgabe konzentrieren. Und diese Lebensrechtsgeschichte ist eine absolute Kernaufgabe auch der Kirche. Und wenn die wirklich befreit wären von diesem ganzen bürokratischen Kram, von vielen Dingen, die gar nicht notwendig sind, dann hätten die auch viel mehr Muße und dann würden es, glaube ich, auch viel mehr tun, um sich auf solche wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren und da käme da auch viel mehr bei raus. Also das ist, glaube ich, nicht immer Misstrauen oder Ablehnung, sondern hat auch viel mit einfach Überlastung zu tun.
Wobei es ja so ist, dass auch eben das Lebensrecht auch eine Kernaufgabe der Laien sein könnte, wenn es da denn nur Engagierte geben würde.
Nee, es ging jetzt nur darum, weil die Dame sagte, in der Gemeinde wäre da jetzt nicht so viel passiert von der Gemeindeleitung her. Jeder Laie hat sowieso diese Aufgabe. Also ein Christ, das gehört zu den Kernthemen des Christentums und auch zu den Kernthemen der Gesellschaft.
Darf ich da mal was dazu sagen?
Bitte.
Ich habe nicht die Leitung gemeint, sondern ich habe einfach am Büro angefragt, ob da irgendwas da ist, wo man mit unterschreiben lassen kann. Ich wollte selbst noch ein bisschen mitmachen.
Ja.
Und das andere ist, es ist auch gefährlich innerhalb der Kirche und den einzelnen Pfarreien, unbesehen, also die können das was vorbereiten, verwaltungsmäßig, aber das letzte Wort sollte immer der Pfarrer haben, denn da läuft auch einiges. Und wir sind in dem Zeitraum, wo es heißt, in der Bibel, es wird eine Zeit kommen, da sie den rechten Glauben nicht mehr von dem anderen allem unterscheiden kann.
Ja, das ist Ihre Einschätzung über das, was Sie in Ihrer Gemeinde erleben. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall alle aufpassen müssen, dass wir wach bleiben müssen und Ihrer Anregung folgen. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, dass man einfach auch im Gebet das Ganze weiter übertragen muss und den Heiligen Geist fragen sollte, wie geht's weiter, wo willst du uns führen, Herr? Das machen Sie ja auch, Frau Linda, Ihnen ist das Gebet ja auch ein wichtiges Anliegen, ne?
Ja, unbedingt. Und das mit dem Gebet ist sowieso ein ganz guter Anlass. Wenn jemand das Gefühl hat, er kann gar nichts machen, ja, also er hat kein Geld zum Spenden, er kann nicht irgendwie tätig mitwirken, er hat in seiner Umgebung eigentlich keine Möglichkeit, da aktiv was zu tun, dann kann er immer noch beten. Wir haben also haufenweise Leute, die mir dann auch schon mal schreiben oder mich anrufen und sagen, ich kann gar nichts anders machen, aber ich bete jeden Tag für sie. Das ist toll, ja. Ich das natürlich auch tue, aber ich tue das mit Sicherheit nicht genug. Und ich freue mich über jeden, der da betet und um den Heiligen Geist anruft und sonst was macht, um diese Sache auch spirituell weiterzubringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wir haben eine weitere Hörerin, die sich gemeldet hat, diesmal aus Westfalen, auch ohne Namen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich kann das alles unterstreichen, was die Dame da von sich gegeben hat. Und zunächst möchte ich mich mal unglaublich bedanken, dass sie sich dafür einsetzen. Sie glauben ja nicht, wie ich mich darüber freue. Aber es ist tatsächlich so, dass man hier sitzt am Tisch und denkt, meine Güte, da würdest du wirklich mal gerne was für tun. Also Gebet ist für mich auch nicht außer Frage. Ich bete sehr gerne. Ich vertraue auch auf Gott und ich missioniere auch gerne. Ich halte auch nicht meinen Mund, habe auch keine Menschenfurcht. Manchmal natürlich auch, da bete ich immer für, dass Gott mir das alles wegnimmt. Und da meine ich auch so, das sehe ich auch bei uns in den Gemeinden, also ich habe hier keine Liste gesehen, und dass auch selbst die Priester nicht zu verurteilen, sondern auch, dass sie wirklich dafür beten, und die Priester können sich auch ändern, das ist auch so, aber dass sie schon wissen, wo es drum geht. Und das ist ein ganz, ganz großer Laster und auch ein würde ich mal sagen, eine Armut, ne, der Priester, weil sie die Verantwortung ja auch tragen müssen. Das ist ganz klar. Und sie wissen schon Bescheid. Und dann denke ich, das ist wirklich, also auch, ohne was zu unterstellen zu wollen, auch eine Menschenfurcht, den Menschen zu gefallen. Also das ist wirklich sehr, sehr ersichtlich. Und ich finde das ganz auch traurig.
Darf ich ganz kurz was dazwischen fragen? Sie haben eben gesagt, Sie haben diese Liste nie gesehen. Das heißt, Sie konnten tatsächlich auch nicht unterschreiben, weil Sie so etwas nie gesehen haben.
Nee.
Okay.
Und das finde ich ganz, Und dann hier, und zum Beispiel mit dieser Abtreibung, das ist ja wohl jedem bekannt, was das für Folgen hat. Ne? Und wenn man Menschen begegnet, dass man da tatsächlich nicht seinen Mund hält. Ne?
Also da danke ich Ihnen auch für diesen Hinweis, dass wir einfach auch diese Courage vielleicht brauchen. Ich habe manchmal das Gefühl tatsächlich, Frau Linda, dass wir in Deutschland auch ein bisschen vorsichtig sind, dass es bei uns doch noch starke Tabus gibt. Wenn ich daran denke, wie in Frankreich bei dieser sogenannten Manif pour tous, also dieser Demonstration für alle, einfach viele, viele, viele Tausende von Menschen auf die Straße gegangen sind und da auch viele so ein T-Shirt tragen, das eben das Logo trägt, obwohl manche nur wegen des Tragen des T-Shirts mit dem Logo verhaftet wurden schon. Da merkt man, hatte ich dann immer das Gefühl, in Deutschland, da sind wir irgendwie vorsichtiger. Da fehlt uns manchmal diese Courage oder dieses Gefühl, ich bin sicher, dass das richtig ist, was ich denke. Wir sind zu vorsichtig, oder?
Also Frankreich ist jetzt natürlich das absolute Gegenbeispiel. In Frankreich zünden sie gleich ein Rathaus an, wenn die Fischereirechte beschnitten werden. Also die haben eine ganz andere Demonstrations- und Courage-Kultur als wir. Aber da haben Sie schon recht. Also erstmal danke ich der Dame für das Lob. Das freut uns sehr und das tut uns auch gut. Mir ist ein Punkt für die Gemeinden noch wichtig. Es ist in der Tat ein Tabu, auch für viele Kirchenleute. Jetzt ist es aber so, die Priester sind ja auch in der Zwickmühle. Denn die wissen, wenn ich dieses Thema Abtreibung jetzt irgendwie in die Gemeinde bringe, kriege ich möglicherweise von der Hälfte meines Pfarrgemeinderats, von der Gemeindereferentin oder sonst wem, wenn ich Pech habe, sogar von der Diözese einen auf den Deckel. Deswegen, man muss das, oder man kann das positiv reinbringen, ja? Zum Beispiel, es gibt eine Broschüre, die wir haben, Seelsorge nach Abtreibung. Es ist unglaublich wichtig, sich mal um die Frauen zu kümmern, und das sind ja Millionen, mindestens 7 Millionen müssen es ja mittlerweile sein, wenn man die Doppelabtreibung, mehrfache Abtreibung ausrechnet, die massiv unter einer Abtreibung leiden. Denen muss man Hilfe anbieten, und das kann man auf positive Art und Weise tun, indem ich zum Beispiel einfach mal in einer Sonntagsfürbitte, in einer Sonntagsmesse für die Kinder, für die Mütter, für das Personal bete, ohne Vorwürfe, ohne irgendwen anzugreifen, sondern einfach sagen, wir wissen, es gibt Millionen von Menschen, die darunter leiden. Ja, wir beten für die. Wir haben zum Beispiel auch eine Fürbittenbroschüre, wo man das auf ganz christliche, liebevolle Weise einfach mal in die Gemeinde bringt. Man kann Hilfezettel auslegen, zum Beispiel hier von diesen Notruftelefonen. Oder man kann sagen, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie eine Abtreibung hinter sich haben, kommen Sie zu mir, wir sprechen darüber. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auf positive, liebevolle Weise mal an das Thema ranzugehen, und dann kann man mal gucken, was da zurückkommt. Das kann auch von der Gemeinde kommen. Ja, dass also jemand, der wirklich zum Beispiel für die Fürbitten verantwortlich ist, sagt, ich möchte jetzt bitte mal eine solche Fürbitte haben. Ja, also da muss man auch, ich kann vollkommen verstehen, dass auch Priester da wirklich Angst haben oder zumindest, Angst vielleicht ist zu übertrieben, aber zumindest denken, oh, ich habe schon so viele Schwierigkeiten in allen Bereichen, wenn ich mir das Thema jetzt auch noch ans Bein hänge, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wohin damit, mit den ganzen Problemen.
Ich meine, das liegt ja vielleicht auch daran, dass man eben gerade das Thema Lebensrecht und Kampf gegen Abtreibung oft so ein bisschen in die Ecke geschoben hat, wie Hexenverfolgung, Hexenverbrennung und so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass man Menschen aburteilt, verurteilt, in eine Ecke drängt, ausgrenzt, sondern im Gegenteil, es geht darum, sich um eine Verwundung, eine Verletzung zu kümmern. Das ist ja eigentlich eine samaritische Aufgabe.
Ja, absolut. Und da muss ich wirklich immer klar machen, wenn ich ein Lebensrechtler bin, gibt es zum Beispiel auch keine Homophobie und keinen Rassismus. Ja, das sage ich den Linken immer. Wenn ich Lebensrechtler bin, bin ich der Meinung, dass jeder Mensch auf der Welt von der Zeugung bis zum Tod exakt dasselbe Recht und dieselbe Würde hat. Das ist ein fantastisches Prinzip, dazu muss ich überhaupt kein Christ sein. Und wenn ich dieses Prinzip verfolge, das ist eine Voraussetzung für die Gesellschaft, das ist keine Folge von irgendwelchen Gesetzen, sondern das ist eine absolute Voraussetzung dafür, dass eine Gesellschaft oder auch eine globale Gesellschaft überhaupt existieren kann. Denn mit diesem Prinzip habe ich keine Christenverfolgung, habe ich keinen Rassismus, habe ich keine Homophobie, habe ich gar nichts. Denn da sind tatsächlich dann alle Menschen gleich wert. Und das ist was man als Prinzip einfach an den Anfang einer Gesellschaft setzen muss. Dann habe ich viele Probleme gar nicht. Ja, und das muss einfach jeder wissen, ob das jetzt ein Katholik ist oder ein Protestant oder ein Atheist, egal. Aber das ist ein Grundprinzip der Gesellschaft. Ohne dieses Prinzip kann keine Gesellschaft funktionieren, ohne dass irgendwelche Gruppen von Menschen dabei untergehen.
Mhm. Lebensrecht, Zukunft für die Menschheit, das ist das Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und ich danke der Hörerin, die uns aus Westfalen angerufen hatte, und begrüße nun Frau Mühlberger. Guten Morgen.
Hier ist Mühlberger. Ich habe Ihre Sendung jetzt zufällig eingeschaltet. Mhm. Und ich bin sehr froh über dieses Thema, weil ich wollte was erzählen, weil genau vor einem Jahr stand ich da als Mutter von einer Tochter, die ein sechs Monate altes Baby hatte und zu mir kam und sagt, Mama, ich bin wieder schwanger. Ich gehe jetzt zum Arzt. Und sie kam heim vom Arzt und hat den Schein sofort gekriegt. Der Arzt hat gesagt, ich muss abtreiben. Es war ein Freitag und Dienstag sollte sie in die Klinik zum Abtreiben. Also es berührt mich immer noch so. Und ich war wie von den Socken. Und ich habe gesagt, Juli, das kannst du doch nicht machen. Das ist ein Leben. Ja, aber die Ärztin hat gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Das hält deine Gebärmutter nicht aus, nach sechs Monaten schon wieder schwanger. Und ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich habe auch so eine Organisation gesucht, wo mir hilft. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich habe Radio Horeb angerufen, den Hörerservice. Die haben mir so geholfen. Die haben mir an das Lebenshaus in der Westendstraße in München verbunden. Und was ich da erfahren habe, das vergesse ich mein Leben nicht. Es haben den ganzen Tag Frauen angerufen, mich beruhigt, mit mir gebetet. Und es ist wirklich ein Wunder geschehen. Ich konnte meine Tochter zu bringen, dass sie zum anderen Arzt ist. Und der hat dann gesagt, das ist überhaupt kein Problem, sie kann das Kind bekommen. Und stellen sich vor, sie kam dann heim und hat gesagt, Mama, das sind nicht eins, das sind zwei, ich krieg Zwillinge. Und sehr Mama, gut. Zwei kann ich nicht abtreiben. Und das war so toll. Und diese Frauen, ich kannte die nicht. Ich muss noch dazu sagen, ich bin evangelisch. Was ich da erlebt habe von diesen Frauen, die wo immer wieder bei mir angerufen haben und mit mir gebetet haben. Und es war eine wunderbare Schwangerschaft, muss ich Ihnen sagen. Wir haben noch zweimal einen Arzt gewechselt, weil dann wieder eine Ärztin war, die gesagt hat, ein Zwilling wird absterben und einer wird behindert und es wäre besser abzutreiben. Und wir sind dann zum Doktorat nach München und der hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Wir werden die Kinder auf die Welt bringen. Und jetzt war ich, sie wohnt bei mir gegenüber, war ich wieder drüben. Die Mädels sind jetzt 5 Monate und lachen und der Bub ist 17 Monate und das ist jeden Tag so ein Glück für mich. Und ich danke Gott von Herzen und auch solchen Gemeinschaften oder Organisationen, die sich fürs Leben einsetzen. Das wollte ich bloß rüberbringen.
Dankeschön, Frau Mühlberger, für diese wunderschöne Geschichte und auch eben für die Freude, die sie vermittelt. Die zeigt eben, dass wenn eine Frau es schaffen kann, trotz widriger Umstände, sich dann doch für das Kind zu entscheiden, dass das oft, das sagen ja immer wieder Menschen, die bei uns bei Radio Horeb davon berichten, dass das dann eine große Quelle des Glücks für sie wird, das, was sie eigentlich als Fluch zunächst empfunden haben. Vielen Dank für dieses schöne Zeugnis, Frau Mühlberger.
Ja.
Und Ihnen alles Gute und Ihrer Tochter und Ihren Enkeln Gottes Segen.
Ich wollte bloß noch kurz sagen, diese ganzen weltlichen Organisationen, Pro Familia oder sonst was, die war da auch da, 10 Minuten, und die haben ja nicht zugeraten. Sie hat nur den Schein gekriegt. Und allein Gott und Menschen, die sich an Gottes Maßstäbe halten, die schützen Leben. Aber die anderen, die kann man alle vergessen. Dankeschön.
Danke, Frau Mühlberger, für Ihre Geschichte. Und Frau Linder, Sie haben aber gesagt, ja, es ist tatsächlich so, es sind oft christliche Organisationen, die sich engagieren, Menschen, die an Gott glauben und eben doch noch eine höhere Instanz über sich und über dem Leben wissen und deshalb mehr vielleicht noch als andere überzeugt sind von der Unantastbarkeit des Lebens und der menschlichen Würde eines jeden Menschen, weil jeder von Gott gewünscht, geliebt und in aller Würde,
Also es ist
angenommen
eine,
ist,
ja,
genau.
Also es ist eine gute Geschichte von Frau Mühlberger, weil sie nämlich auch zeigt, erstens, wie die Menschen, gerade die jungen Frauen, die schwanger werden oder auch wirklich unter solchen Umständen schon wieder schwanger werden, wie die unter Druck gesetzt werden. Stellen sich vor, diese junge Frau wäre alleine gewesen und hätte nicht so eine tolle Mutter gehabt, die dann noch sich gekümmert hat um andere Leute, dass es andere gibt, die wirklich helfen. Ja, das ist zum Beispiel ein zentrales Problem, wo auch jeder was tun kann. Wenn man mitbekommt, dass jemand in der Familie, in der Bekanntschaft, in der Nachbarschaft in so einer Situation ist, kann man weggucken und einfach sagen, naja gut, ist deren Sache. Oder man kann helfen, ja, so wie diese Mutter, die auch gesagt hat, komm, ich überlasse jetzt nicht dir oder irgendeiner Frauenärztin die Entscheidung oder irgendeinem Arzt die Entscheidung. Wir suchen jetzt jemand anderen, wir brauchen eine zweite Meinung. Ich möchte Unterstützung, ich rufe an, ich suche jemanden, der uns richtig helfen kann. Und das ist auch was, was jeder in seinem eigenen Bereich tun kann, dass man eben nicht wegsieht. Ja, wenn die 16-jährige Nachbarstochter schwanger wird, kann man sich hinstellen und sagen, ich habe es immer gewusst, kann uns nicht passieren. Oder man kann hingehen und sagen, wie kann ich dir helfen? Du machst das toll, ich finde das super, dass du das in deinem Alter so durchziehst jetzt. Ja, ich helfe dir dabei. Überleg dir das gut, ob du wirklich abtreiben willst. Man kann immer sich raushalten oder lästern oder man kann hingehen und sagen, ich helfe dir, ich finde das fantastisch, was du tust, das ist eine unglaubliche Leistung. Denn das ist eine unglaubliche Leistung. Ein Kind zu bekommen ist eine Wahnsinnsleistung. Jetzt mal unabhängig von allem anderen.
Und das zumal, wenn es dann eben in kritischen Situationen ist, genau. Ablehnung in der Familie drumherum herrscht. Und das ist sowas Sensibles. Man ist als Schwangere ja oft auch eben von den Hormonen her nicht immer in bester Laune und bester Verfassung. Eine sehr sensible Phase und da braucht es unbedingt die Unterstützung von außen.
Ja, unbedingt. Und wenn die jungen Frauen treiben meistens dann ab, wenn niemand in der Umgebung ist, der sagt, komm, ich helfe dir, wir ziehen das durch. Das ist der Hauptgrund, warum junge Mädchen abtreiben. Weil keiner da ist, der sagt, das ist fantastisch, dass du überhaupt drüber nachdenkst, so, dir sowas auf dich zu nehmen. Das ist toll, ich helfe dir. Ja? Man muss einfach wieder so ein Bewusstsein dafür schaffen, eine Schwangerschaft ist keine Katastrophe, sondern das ist die Zukunft der Menschheit. Deswegen auch Lebensrecht als Zukunft der Menschheit. Wenn wir keine Kinder mehr haben, sterben wir aus. In Deutschland ist das ja schon so. Und wenn wir diese ungefähr 200.000 Abtreibungen, ja 100.000 werden immer statistisch erfasst, aber die anderen werden gar nicht erfasst, überlegen Sie, was durch die Pille danach passiert, was über andere Krankenkassen Ziffern abgerechnet wird, Gebärmutterausschabung, dann die sogenannte Mehrlingsreduktion. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, haben wir ungefähr 200.000 Abtreibungen im Jahr in Deutschland. Hätten wir die nicht, hätten wir auch viele demografische Probleme nicht. Das ist jetzt so ein Nebenaspekt. Ja,
das Thema hatten wir auch schon mal in der Radio-Sendung.
Genau, darf also auf keinen Fall als einziges Argument genommen werden.
Nee.
Aber man muss sich bewusst machen, jedes Kind, das geboren wird, ist für alle Menschen eine Zukunft und eine Hoffnung und eben keine Katastrophe. Das muss man sich einfach wieder bewusst machen. Wir rutschen sehr da rein, Schwangerschaft ist eine Katastrophe. Das ist sie nicht.
Ich danke ganz herzlich noch einmal Frau Mühlberger für ihr Zeugnis, ihre ermutigende Geschichte von ihrer Tochter und begrüße nun Frau Krämer in der Eifel. Hallo.
Ja, hallo. Guten Tag, ich möchte noch mal zurückgreifen auf die Aktion einer von uns. Wir sind bekannt geworden über Lebensrechtsorganisationen und ich weiß, wie zäh das war, um Unterschriften zu werben, ehe das mal richtig bekannt wurde.
Sie waren da selbst engagiert?
Was denn?
Waren Sie da selbst engagiert?
Ja. Mhm. Ja, aber ich habe zwei Schwestern aus Belgien, das ist der deutsche Streifen, da hat man gar nichts gewusst, gar nichts, obwohl meine Schwestern mehr oder weniger aktiv sind in der katholischen Kirche. Und von daher frage ich, wie ist denn diese Aktion in den einzelnen Ländern gestartet worden? Könnte man da von vornherein, wenn nochmal so brennende Aktionen vonnöten sind, wie kann man da von vornherein massiver bekannt werden? Ja, wie ist Belgien überhaupt da eingeführt? Ich habe nichts gehört. Ich war sehr entsetzt.
Ja,
ich habe es zu spät gemerkt.
Ja, das ist gut, dass Sie das erwähnen. Also in Belgien zum Beispiel habe ich vor, glaube ich, anderthalb Jahren einen Vortrag gehalten und habe mich da mal mit der belgischen Lebensrechtssituation beschäftigt und festgestellt, dass sie da katastrophal ist.
Katastrophal.
Ja.
Katastrophal.
Also die Jugendlichen haben alle freien Zugang zu sämtlichen Abtreibungs- und Verhütungsmitteln, wissen über Bioethik gar nichts. Die Kirche ist auch in einem sehr beklagenswerten Zustand, was jetzt nicht an der Kirche selbst liegt, sondern auch an dem Status, den Kirche in Belgien hat. Und deswegen ist natürlich so eine Aktion wie One of Us von niemandem in Belgien so richtig gefördert worden. Es gibt also tatsächlich Länder, wo das relativ schlecht gelaufen ist. Und in Deutschland ist das ja auch nur dann so gut gelaufen, weil dann wirklich einzelne Bischöfe gesagt haben, so, ich unterstütze das jetzt.
Ja.
Das ist sehr spät gekommen. Aber es ist toll, dass es gekommen ist. Also wir sind den Bischöfen auch sehr dankbar. Das sind dann auch immer mehr geworden. Es war halt zu knapp, dann von der Zeit her, weil das nur noch zwei, drei Monate waren, das super zu verbreiten. Aber da ist noch was gekommen. Ja, in Österreich ist es auch sehr gut gelaufen, aber auch, weil die Lebensrechtsorganisation und einige Kirchenleute da zusammengearbeitet haben. Es hängt also sehr davon ab, wie sind die Organisationen da verbreitet, was ist für eine insgesamt für eine Stimmung im Land und wer nimmt das da in die Hand.
Vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass gerade, so wie es bei Frau Krämer offensichtlich in der Gemeinde war, dass solche Initiativen eben von unten kommen, dass sie eben nicht von oben verordnet sind, sondern dass man wirklich zeigt, das ist tatsächlich doch auch eine Chance, dass es eine echte Volksbewegung dann ist.
Ja, von Gemeindemitgliedern kann sowas eingebracht werden. Es kann ja jeder sagen, oh, ich habe davon gehört, ich finde das toll, so wie die Frau Krämer zum Beispiel auch. Und ich lege das jetzt vor und verbreite das bei mir und sammle Unterschriften und schicke das. Das haben ja auch ganz viele gemacht.
Ja. Dankeschön, Frau Krämer, für Ihren Hinweis, Ihre Frage, Ihren Anruf. Und eben, wir nehmen mit von Ihnen, Dankeschön, alles Gute.
Ja.
Wir nehmen von Ihnen mit, dass wir einfach weiterhin dranbleiben müssen am Ball auch, nicht mit diesem Thema, Frau Linder, dass man einfach versucht, jetzt ist da was losgestoßen worden, jetzt darf man das eigentlich nicht alles wieder einschlafen lassen.
Ja, unbedingt. Also man kann wirklich, abgesehen von dem, was wir schon erwähnt haben, man kann wirklich auch einer Lebensrechtsorganisation beitreten, ohne da jetzt großartig arbeiten zu müssen, sondern nur, damit wir sagen können, egal welche Lebensrechtsorganisation, bei der Alpha ist es jetzt so, wir haben ungefähr 11.000 Mitglieder, damit werden wir schon gehört. Wenn wir 100.000 Mitglieder haben oder 1 Million, dann werden wir noch mehr gehört. Also man kann auch wirklich als Karteileiche zum Beispiel einer Lebensrechtsorganisation beitreten, damit die sagen können, zum Beispiel im BVL insgesamt, wir haben nicht 20.000 vereinte Mitglieder im BVL über verschiedene Organisationen, sondern 2 Millionen. Das würde unser Gewicht einfach in all den Debatten noch deutlich verstärken. Es kann also wirklich jeder was tun und wirklich Hilfezettel auslegen, einfach auch Vorträge, ja. Wir halten alle Lebensrechtsorganisationen, sind jederzeit bereit, zu allen bioethischen Lebensrechtsthemen Vorträge, Diskussionen zu halten in Gemeinden. Wir arbeiten sowieso alle ehrenamtlich. Ja, das kostet die auch nichts. Ja, viele haben halt Scheu, da irgendwelche Honorare zahlen zu müssen. Es geht uns nicht darum, mit Honorar nach Hause zu gehen, sondern es geht uns darum, diese Themen positiv, zukunftsorientiert, aber wirklich auch mit den Fakten, die man wissen muss, dazu in die Gemeinden zu bringen, damit es einfach positiv weitergeht. Das kann jeder auch mal einbringen.
Also präsent bleiben und jetzt die Bewegung, die losgegangen ist und auch in ganz Europa eben an einem Strang gezogen hat über diese eine von uns Unterschrifteninitiative, das einfach zu nutzen und diese Bewegung einfach weiterzugehen. Dankeschön, Frau Krämer, noch einmal und nun eine weitere Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Ich habe mir jetzt eben diese Sendung angehört. Es ist alles wirklich wunderbar. Ich möchte aber das Übel von der anderen Seite sehen, und zwar Ich habe selber zwei schon erwachsene Kinder, die in den 80er Jahren geboren wurden. Und da habe ich furchtbar zu kämpfen gehabt, wie in den Schulen, den Kindern, also dieser Sexualunterricht und so. Ich habe da schrecklich gelitten. Ich habe auch in der Schule so Zettel ausgelegt von Maria Goretti, dass man die Kinder vor der schützen soll und nicht denen alles erklären. Das ist ja schrecklich. Aber ich stand alleine da und da habe ich nur Gott angeschrien, was soll ich machen? Was soll ich machen, dass wenigstens meine Kinder und geschützt werden? Und da habe ich der Mutter Gottes geweiht. Ich habe zu Domenico Savio gebetet, zu den Kinder, Aloysius von Gonzaga und Maria Goretti und Don Bosco. Ich habe gesagt, lieber Gott, bitte, bitte helf, dass diese negativen, diese bösen Ströme also aufgehalten werden, dass die Kinder das Kleid der Schamhaftigkeit nicht geraubt wird und dass die Seele nicht zerstört werden. Wenn ich höre, dass 12-, 13-Jährige schon den Schein abholen, also zum Abtreibung, das ist schrecklich. Ich leide, das sind immer so Messerstiche ins Herz. Und man muss wirklich, also die Großeltern sollen vielleicht für die Kinder beten, weil die Eltern vielleicht weniger Zeit haben. So Rosenkranzketten beten, dass Eltern für die Kinder beten.
Das ist jetzt wieder der Hinweis, Dankeschön, der Hinweis, dass das Gebet einfach wichtig ist, richtig, um einzubetten.
Wenn man alleine hilflos steht.
Wenn man oft sich alleine hilflos fühlt. Ja. Ich danke auch Ihnen und möchte doch noch ein bisschen kurz diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, an Frau Linda weiterreichen. Da geht es jetzt um das Thema Sexualerziehung. Das ist ja im Estrela-Bericht auch drin. Da geht es eben um die Forderung, das müsse tabufrei sein. Sie haben selbst schon gesagt, dass Sie sehen das ganz anders. Das muss altersgerecht sein. Es gibt ja viele Eltern, die Angst vor diesem Thema haben. Was wird meinen Kindern da in der Schule erzählt? Andere haben wieder auch gute Erfahrungen gemacht und haben gesagt, das wurde sensibel angefasst, das Thema. Manche haben gar keine guten Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an eine Familie, die erzählt hat, dass ihre Tochter völlig traumatisiert nach dem Sexualkundeunterricht nach Hause kam, weil man dort einen Film über eine Geburt gezeigt hat und sie daraufhin jahrelang große Angst hatte davor, dass sie mal eines Tages schwanger werden könnte, Angst hatte vor der Geburt, also eine echte traumatische Erfahrung. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist das bei uns aktuell derzeit?
Also der offizielle Sexualkundeunterricht ist grundsätzlich eher schlecht. Es gibt Schulen, die da sehr darauf achten. Es gibt Schulen, die Pro Familia einladen, die Kondomfabriken besuchen. Also es gibt das ganze Spektrum. Ich bin gerade dabei, zusammen mit anderen Bücher zu organisieren und zu übersetzen, die das auf eine ganz andere Art aufziehen. Es gibt also in Österreich schon eine sehr gute Schulbuchreihe zur Religion und zur Aufklärung, die also schon in vielen Schulen auch verwendet wird. Und es gibt in Südamerika eine Organisation, die auch für Grundschüler eine ganze Reihe entwickelt hat und die werden wir jetzt übersetzen. Also bis dahin, bis wir wirklich so Material haben, was wir auch wirklich toll verbreiten können, aber das ist alles in der Mache. Also es wird überall da schon gearbeitet, weil die Leute eben sehen, dass da das Material nicht so ist, wie es sein könnte und müsste. Bis dahin sollten wirklich alle Eltern die Verantwortung selbst übernehmen und dann sich von den Kindern wirklich erzählen lassen, was habt ihr in der Schule zu diesem Thema gemacht, sich die Mühe machen, sich das anzugucken, von den Kindern erzählen zu lassen und dann mit den Kindern darüber zu reden. Da kann man sehr viel direkt wieder bereinigen.
Also es geht nicht um Tabus, sondern es geht um ein richtiges Anfassen des Themas.
Es geht um das richtige Anfassen.
Altersgemäß und eben respektvoll.
Also zum Beispiel in der Grundschule muss zum Beispiel das Wunder des Lebens, ja, in der Grundschule genügt vollkommen ein Kind von der Zeugung bis zur Geburt. Wie entwickelt sich ein Kind im Mutterleib? Das führt dann erstens dazu, dass jedes Kind weiß, ich bin ein Wunder, ich bin ein Geschenk, ich bin ein absolut einzigartiges Wesen und das schützt auch zum Beispiel vor Missbrauch. Denn so werden die Kinder selbstbewusst. Die werden nicht selbstbewusst, indem sie in der Grundschule lernen, wie man Kondome benutzt. Das gibt es auch schon. Die werden selbstbewusst, indem man ihnen beibringt, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist und dass kein anderer Mensch das Recht hat, da irgendwas dran zu schädigen. Das hilft gegen Missbrauch, nicht Aufklärung. Wenn ein Kind weiß, wie ich ein Kondom benutze, schützt das nicht vor dem Onkel oder vor dem Mann in der Odenwaldschule. Sondern es nützt was, wenn ein Kind selbstbewusst wird. Und es wird zum Beispiel selbstbewusst, wenn es sieht, wie fantastisch die Entwicklung bis zur Geburt ist. Das ist Grundschulwissen, nichts weiter. Das genügt.
Einfach auch, dass man versteht, erstmal das Grundgefühl dafür vermittelt, dass Sexualität eingebettet ist in Liebe, in Respekt, in Zuwendung. Das ist ja dann hinterher, wenn dein Kind dann merkt, das ist nicht damit verbunden, dann hat es dann vielleicht eher einen natürlichen Abwehrmechanismus.
Ja, und wenn sie zum Beispiel die anderen Eltern hören, die dann sagen, ja, das erfahren die aber sonst von den Älteren, dann frage ich immer zurück, wann hat dein Achtjähriger das letzte Bier getrunken und die letzte Zigarette geraucht? Denn das erfahren die ja auch von den Älteren. Also es ist völliger Unsinn zu sagen, ich muss denen das jetzt alles in der Grundschule erzählen, weil sie das dann von den Großen erfahren oder im Fernsehen. Dann sollen sie den Fernseher ausschalten oder sie sollen den Kindern dann auch das erste Bier schon geben. Ja, das ist inkonsequent. Das ist alles nur Nebenkriegsschauplätze. Dieses Thema muss in dieser massiven Sexualisierung, die da stattfindet, da findet ja eine Sexualisierung statt. Da werden ja Themen angesprochen, die Kinder ja selbst noch gar nicht interessieren. Meine Kinder waren immer völlig fertig, wenn die aus der Schule kommen, das interessierte die gar nicht. Ja, das muss raus. Es müssen die wichtigen Themen rein und es muss dieses ganze Zeug, wofür die noch viel zu klein sind, muss da raus. Das wäre eine vernünftige Reihenfolge. Und alles andere kann dann altersgemäß später erfolgen. Und zwar immer mit dem Aspekt der verantwortungsvollen Sexualität. Und eben, wie Sie sagten, diese Einbettung in eine Beziehung und nicht einfach so als Triebbefriedigung. Auch das muss raus.
Ich denke, auch die Hilflosigkeit rührt oft daher, dass man nicht so richtig weiß, was man sagen soll. Da ist es auch gut, sich zu informieren. Das merken wir jetzt. Wir wünschen uns wahrscheinlich, manche von Ihnen, von unseren Hörern, wünscht sich jetzt Ihre Schlagfertigkeit, Frau Linda.
Ja, die
aber wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin in der Leitung, auch ohne Namen. Und ich möchte Sie noch ganz kurz zu Wort kommen lassen. Guten Morgen.
Ja, hier, ich möchte noch kurz was sagen. Und zwar, mein Mann wird 80 und ich bin 79 und wir haben das im Radio Horeb gehört und wir haben unsere Tochter gebeten, die Liste zu unterschreiben.
Die One-of-Us-Liste, die einer von uns.
Genau, einer von uns. Ich möchte nur sagen, also wir sind 48 Jahre total glücklich, wir haben unsere Tochter adoptiert. Und wir haben Enkelkinder, und zwar Zwillinge und zwei Jungen und ein Mädchen. Haben wir jetzt, also drei Enkelkinder. Und wir sind total glücklich und wenn ich so irgendwie was, wenn wir sowas hören und wir haben auch die Tochter überzeugt, also sowas ist ja fast nicht zu ertragen. Wir sind dieser Mutter so, so dankbar, dass sie das Kind ausgetragen hat.
Ja. Dankeschön. Ja. Ach, Sie haben das Kind adoptiert von einer Mutter, die das Kind selbst nicht behalten konnte.
Ja, dann, genau.
Das ist ja auch eine Option.
Ja, das ist toll. Das ist ja eine viel größere Leistung als Abtreibung. Das ist toll, wenn eine Mutter sagt, ich trage das Kind aus.
Ja, wir sind der Mutter also so dankbar. Ich sage immer, ich kenne die Mutter ja nicht. Aber wir lassen in der Messe schließen wir sie ein. Also wirklich, das ist schon toll.
Ja, das ist eine fantastische Option, eine fantastische Alternative zur Abtreibung. Ja, weil da wirklich eine Lösung gefunden wird und jeder sein Leben behalten darf. Ja, ja, vielen Dank. Das ist sehr wichtig. Und auch was Großeltern machen können. Ja, also keiner kann sagen, ich bin zu alt, um was zu tun. Das zeigt das Beispiel der Dame auch.
Mehrere Hörerinnen, die wir gehört haben. Also Frau Linda, jetzt haben wir ja so einen kleinen Check, zumindest im Radio Horeb-Hörerkreis gemacht. 100% Zustimmung für Ihre Position.
Vielen Dank. Das rettet mich jetzt über den Tag. Genau.
Dankeschön Ihnen, Frau Linda, für Ihr Engagement und auch für diese Sendung und für die Ermutigung. Jeder kann etwas tun. Das geht uns alle an und das Lebensrecht ist die Grundlage für die Zukunft der Menschheit. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Linda, und auch Ihnen Gottes Segen.
Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich, das wünsche ich Ihnen auch.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Nachfragen haben, wo Sie sich engagieren können, wie und so weiter, können Sie anrufen beim Hörerservice. Da sind verschiedene Telefonnummern hinterlegt, auch das Datum des Marsches für das Leben in Berlin und anderes mehr. 08323 9675110 ist die Hörernummer, 08323 9675110. Da können Sie auch die Kontaktdaten von Alpha, Aktion Lebensrecht für alle und so weiter erfragen. Zum Beispiel, wenn Sie als Karteileiche, wie Frau Linda es gesagt hat, die Organisation unterstützen möchten. Sollten Sie diese Sendung noch einmal anhören wollen, beim CD-Dienst können Sie einen Mitschnitt bestellen unter 08323 9675120 oder Sie gehen ins Internet und schauen im Podcast nach bei Radio Horeb auf der Internetseite www.radiohoreb.org. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten und friedvollen Tag.